Tierische Produkte zu essen ist natürlich. Ein großer Teil der vorgebrachten Rechtfertigungen für den Konsum von Tierprodukten sind Argumente, die sich in irgendeiner Form auf deren Natürlichkeit beziehen. Aus einer vermeintlichen Natürlichkeit wird dann geschlussfolgert, dass entsprechend natürliche Handlungen gut und damit ethisch gerechtfertigt sind, da sie sozusagen unserer Natur entsprechen. Häufig geschieht das auch anhand von Verweisen auf vermeintlich analoge Beispiele innerhalb der Natur. Dies ist allerdings ein Fehlschluss, der bereits im Jahr 1922 im Werk Principia Ethica vom britischen Philosophen George Edward Moore als Appeal to Nature-Fehlschluss, der Natürlichkeitsfehlschluss, benannt wurde. Dieser beschreibt vereinfacht ausgedrückt die falsche Annahme, dass die Natur grundsätzlich gut sei und somit auch alles Natürliche automatisch gut und erstrebenswert wäre. Dass dieser Fehlschluss knapp 100 Jahre später immer noch so häufig begangen wird, liegt wohl daran, dass Natürlichkeit auch heute noch gesellschaftlich im Allgemeinen als etwas Positives, Richtiges und Erstrebenswertes angesehen wird. Unnatürliche, siehe Kapitel 15, oder chemische Dinge, siehe Kapitel 16, sind hingegen nicht selten ohne nähere Betrachtung des Sachverhaltes negativ konnotiert und werden oft grundsätzlich als potenziell schädlich betrachtet. Dabei bringt die Natur selbst genügend schädliche Substanzen hervor. Stoffe wie Arsen oder Uran, ebenso wie zahlreiche Gifte in Pilzen oder von Schlangen, sind allesamt natürlich. Eine der krebserregendsten Substanzen überhaupt ist ebenfalls natürlich. Das vom Schimmelpilz Aspergillus flavus produzierte Aflatoxin. Das Befürworten des Natürlichen geschieht dabei allerdings nicht konsequent, sondern bezieht sich zumeist selektiv auf Dinge, die man eigentlich aus anderen Gründen befürwortet und lediglich unter dem Deckmantel der Natürlichkeit zu rechtfertigen versucht, weil stichhaltige Argumente fehlen. Der Sein-Soll-Fehlschluss. Der Mensch ist allerdings nicht nur ein Natur-, sondern auch ein Kulturwesen. Letzteres wird im Kontext dieses Arguments willkürlich ausgeblendet, obwohl es auf den heutigen Menschen im besonderen Maße zutrifft. Durch all die technologischen und gesellschaftlichen Fortschritte sind wir heute in der einzigartigen Position, unser Handeln auf ethische Motive hin zu hinterfragen, da wir nicht mehr täglich um unser Überleben kämpfen müssen. Schon im 19. Jahrhundert betonten Vordenker wie der Philosoph John Stuart Mill, der Biologe Thomas Henry Huxley und der Schriftsteller Emile Zola, dass es in der Natur selbst keinerlei moralische Werte gibt. Die Natur ist schlichtweg und es benötigt das Zutun des Menschen, um dieses Sein in ein ethisch gelenktes Sollen umzuwandeln. Daher kann aus dem Sein in der Natur kein legitimer Rückschluss auf das gezogen werden, wie Dinge sein sollten. Diese irrtümliche Annahme wird auch als Sein-Soll-Fehlschluss, auch naturalistischer Fehlschluss genannt, beziehungsweise dessen tunlichstes Vermeiden als Humes Gesetz nach dem schottischen Philosophen David Hume bezeichnet. Natürlichkeit ist nicht immer gut. Die Natürlichkeit einer Sache ist als solche noch kein valides Argument für oder gegen etwas. Die Natur ist per se weder gut noch schlecht. Sie entwickelt sich aufgrund von gegebenen Naturgesetzen und tut dies ohne den Einfluss einer Ethik. Die Natur ist im Grunde zunächst nur der Ablauf von Prozessen. Nicht das Gerechteste, das Anständigste oder das ethisch Gute setzt sich automatisch durch, sondern schlichtweg das, was funktioniert. Das kann in manchen Fällen zwar Güte, Friedlichkeit, Kooperation und gegenseitiges Unterstützen sein. Aber es kann in einigen Situationen eben auch das genaue Gegenteil sein. Menschen neigen dazu, die Natur fälschlicherweise zu romantisieren. Es ist leicht, diesen Fehler zu begehen, wenn man in Sicherheit und Wohlstand in westlichen Ländern lebt und unter Natur das versteht, wo man an der frischen Luft zum Entspannen spazieren geht und eben nicht den seit fast 4 Milliarden andauernden und teils gnadenlosen Überlebenskampf, den die meisten Spezies auf diesem Planeten und bis vor nicht allzu langer Zeit auch die meisten Menschen führen. Die Natur ist in dieser Hinsicht skrupellos. Damit ist nicht gemeint, dass sie selbst boshaft oder sadistisch ist, sondern wortwörtlich ohne jeden Skrupel, also frei von auf moralischen Bedenken beruhenden Hemmungen. Die Natur hat keine Vorstellung von Gut und Böse. Ihr ist es auch nicht wichtig, ob Individuen gut, lange, glücklich oder gesund leben. All das ist aber uns als Individuen wichtig. Die Natur bzw. die Evolution unterstützt das, was sich mit dem größten Reproduktionserfolg durchsetzt. Völlig egal, ob es dabei friedlichere und aus unserer Sicht ethischere Optionen gibt. Wer nicht in einer grausamen und skrupellosen Gesellschaft leben möchte, kann sich also bei seinem Tun und Handeln nicht auf die Natur berufen. Kaum etwas ist heute noch natürlich. Einer der prägendsten Punkte in der menschlichen Entwicklungsgeschichte war zweifelsohne die neolithische Revolution. Menschen, die bisher als JägerInnen und SammlerInnen lebten, wurden sesshaft und begannen, Ackerbau und Viehhaltung zu betreiben. So bauten sie unter anderem Getreide an, statt sich auf das zu verlassen, was in der Natur wuchs und dort gesammelt werden konnte. Dementsprechend könnte man durchaus argumentieren, dass seit diesem Zeitpunkt eigentlich nichts mehr wirklich natürlich ist, einschließlich der Tierhaltung und der Produkte, die mit ihrer Hilfe hergestellt wurden und werden. Diese unnatürliche Veränderung in unserem Essverhalten bildete allerdings als einer der Eckpfeiler nachfolgender Hochkulturen eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung des Menschen. Dies kann man durchaus als einen kulturellen Wandel betrachten. Kultur ist dabei der Gegenbegriff zur Natur. Wenn man blind dem Streben nach Natürlichkeit folgt, würde das bedeuten, dass jede kulturelle Errungenschaft automatisch als schlecht zu kategorisieren und damit abzulehnen wäre. Denkt man das weiter, erkennt man schnell die Absurdität dahinter. Obwohl wir die Kategorie natürlich, regelmäßig und intuitiv verwenden, ist es zunächst gar nicht so leicht, sie klar zu definieren. Dementsprechend ist es häufig recht willkürlich, was damit bezeichnet wird. So werben Hersteller unterschiedlichster Lebensmittel gerne mit der Natürlichkeit ihrer Produkte. Allerdings sind alle modernen pflanzlichen Lebensmittel, ebenso wie die Tiere bzw. deren Produkte, meilenweit von dem entfernt, wie sie früher in der Natur vorzufinden waren. Wenn man sich also möglichst natürlich ernähren möchte, dürfte man so gut wie gar nichts essen, was man im Supermarkt, Bioladen oder Reformhaus findet. Abbildung 35 zeigt, wie heutige, vermeintlich natürliche Lebensmittel tatsächlich in ihrer Urform aussahen und wie weit sie sich durch das unnatürliche, aber positive Zutun des Menschen verändert haben. Nicht nur das Aussehen der Lebensmittel, sondern auch ihre Verbreitung und Beschaffenheit haben sich grundlegend verändert. Die Natur verfolgt nicht das Ziel, möglichst optimale oder kulinarisch ansprechende Lebensmittel für den menschlichen Verzehr hervorzubringen. Durch das allmähliche Zutun des Menschen entstanden aber über viele Jahrtausende hinweg Züchtungen der bekannten heutigen Kulturpflanzen, deren Früchte, Wurzeln und Blätter den Vorlieben des Menschen entsprachen. Weniger Bitterstoffe, mehr Süße, weniger Kerne etc. Was wir heutzutage essen, ist mitnichten ein Geschenk der Natur, sondern eine enorme Leistung unserer VorfahrInnen und sollte als solche angesehen und wertgeschätzt werden. Abbildung 36 zeigt die Veränderung in der Zusammensetzung und Verbreitung unserer modernen, unnatürlichen, aber guten Nahrungsmittel am Beispiel des Pfirsichs. Wie Abbildung 36 illustrieren soll, hat der heutige, unnatürliche Pfirsich kaum noch etwas mit dem ursprünglichen Pfirsich zu tun. Das ist auch gut so, da dieser ursprüngliche, natürliche Pfirsich deutlich kleiner und weniger schmackhaft war, sowie eine unangenehm feste und wachsartige Schale aufwies. Es gab vermutlich lediglich drei verschiedene Urpfirsichsorten, die alle nur in China vorkamen. Der heutige Pfirsich ist im Durchschnitt ganze 64 Mal größer als seine Urform, deutlich saftiger und süßer und hat deutlich mehr Fruchtfleisch. Es gibt mittlerweile mehr als 200 unterschiedliche Pfirsichsorten, die in 13 Ländern angebaut werden. Auch viele Getränke wie Bier und Wein sind alles andere als natürlich, obwohl sie gelegentlich mit diesem Attribut beworben werden. So gibt es sogar die Bezeichnung Naturwein. Auch hier wird dieses Wort wertend gebraucht. Dabei ist es durchaus fraglich, wie man dieses Wort hier widerspruchsfrei definieren kann. Sämtliche Traubenarten für die Weinherstellung sind wie die in Abbildung 35 gezeigten Lebensmittel Kulturpflanzen, die vom Menschen gezüchtet und damit nicht natürlich sind. Selbst die Gegend, in der die Weinreben wachsen, ist eine von Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft. Damit aus Trauben Wein wird, sind vom Menschen gesteuerte chemische Reaktionen notwendig und weder die Holzfässer zur Lagerung noch die Glasflaschen zum Abfüllen des Weins kommen so in der Natur vor. Die heutige Nutztierhaltung könnte ebenso nicht weiter von Natürlichkeit entfernt sein. Auch wenn der Mensch im Laufe seiner Entwicklung stets mehr oder weniger relevante Mengen an tierischen Produkten verzehrt hat, ist das heutige Fleisch, ebenso wie Eier und Milch, mindestens ebenso unnatürlich wie sämtliche pflanzlichen Lebensmittel. Manche vermeintlich künstlichen Nahrungsmittel sind dabei deutlich gesünder als die, die man in der Natur findet. Andere sind es wiederum nicht. Wie künstlich oder natürlich etwas ist, kann keinen Leitfaden für den gesundheitlichen Wert darstellen. Unsere natürlichen Instinkte sind teilweise noch auf andere Lebensumstände kalibriert und können uns daher heute kaum noch vernünftig leiten. Ständiger potenzieller Nahrungsmangel war zum Beispiel bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit ein ständiger Begleiter. Deshalb ist es wiederum ganz natürlich, dass Menschen eine natürliche Vorliebe für Fett und Zucker haben, siehe Kapitel 13. In früheren Zeiten war es kaum denkbar, davon zu viel zu bekommen. Heute könnte es hingegen kaum einfacher sein. Mit unserem aber immer noch vorhandenen natürlichen Verlangen nach Fett und Zucker ergibt es allerdings eine problematische Kombination. Deshalb kann man sich nicht mehr nur ausschließlich auf sein Bauchgefühl und seine Instinkte verlassen, sondern muss auch hier den Verstand benutzen und sich darüber im Klaren sein, dass eine Schwarz-Weiß-Einteilung in natürlich und unnatürlich als Kriterium für gut und schlecht nicht ausreicht. Schlussfolgerung: All diese Natürlichkeitsüberlegungen sind, wie beschrieben, nicht zielführend. Selbst wenn man Fleischessen als natürlich bezeichnen könnte, was angesichts der modernen Züchtungen in der Intensivtierhaltung mehr als fraglich ist, wäre das dennoch in keinem Fall eine valide ethische Rechtfertigung. Denn wenn die Natürlichkeit einer Sache per se schon genügen würde, um sie ethisch zu rechtfertigen, dann müsste alles Natürliche automatisch als ethisch vertretbar betrachtet werden. Gewalt, Mord und Vergewaltigung sind ebenso wie Hungersnöte und Seuchen in der Natur weit verbreitet und ziehen sich quer durch das Tierreich und die Geschichte der menschlichen Spezies. Dennoch wirken wir Ersteren mit Gesetzen entgegen und bekämpfen Letztere mit Medizin und würden diese niemals aufgrund ihrer Natürlichkeit billigen. Im Jahr 1900 erschien der Roman »The Romance of Leonardo da Vinci« des russischen Schriftstellers Dmitri Merezkowski, in dem folgende Worte zu finden sind. Es wird die Zeit kommen, da das Verbrechen am Tier genauso geahndet wird wie das Verbrechen am Menschen. Ob dies jemals eintreten wird, kann heute noch nicht gesagt werden, aber es steht zumindest fest, dass die Natürlichkeit des Fleischverzehrs nicht für das Verbrechen an den Tieren als Rechtfertigung herangezogen werden und schon gar nicht als ein Argument gegen den Veganismus gelten kann.